Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zur Gretchenfrage, dem soziotheologischen oder wie auch immer Podcast, aber aus
Münster.
So sieht es nämlich aus, weil wir nämlich heute nicht in Gelsenkirchen sind, sondern wir sind tatsächlich in Münster. Und Flo, was machen wir denn da?
Ja, das hat folgenden Grund. Du kamst neulich mit dem, haben wir in der Presse wieder verfolgt, also neue Debatte um die Sterbehilfe in Deutschland entbrannt, parlamentarische Debatte auch. Da war uns dann relativ schnell klar, das könnte man als Anlass nehmen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das gibt's ja eine Vielzahl von unterschiedlichen Positionen, auch eine Vielzahl von Begriffen, die manchmal gar nicht so klar sind. Also haben wir uns gedacht, was machen wir denn da? Und so sind wir dazu gekommen, dass wir uns überlegt haben, wir besuchen jemanden, der sich damit auskennt, und zwar aus dem Grunde, weil er das schon lange Jahre, also beruflich mit dem Thema Sterbebegleitung, Hospizbewegung betraut ist. Das ist ein guter Kollege von mir aus dem Oberseminar. Deswegen sind wir heute hier zu Besuch im St. Johannes Hospiz in Münster oder Johannes Hospiz. Ne? Und sind zu Gast bei Andreas Stähli. Dafür erstmal herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wo wir hier gerade sind, was das ist und was du hier so tust oder was hier geschieht.
Ja, mein Name ist zunächst einmal Andreas Stähli. Ich leite hier im Johanneshospiz in Münster den Bildungsbereich. Wir haben das damals, als wir das 2009 den Bereich aufgebaut und gegründet haben, Akademie genannt. Das hat auch gute Gründe, weil die Aufgaben in der Tat vielfältig sind. Vielleicht kann ich da später noch darauf eingehen. Aber zunächst einmal hier zur Ortsbestimmung. Also wir sind in Münster, wir sind im Mauritzviertel und konkret sitzen wir heute einem kleinen Garten zugewandt in der Rudolfstraße in einem Haus, in dem auf der einen Seite der ambulante Hospizdienst des Johanneshospizes seinen Ort hat, aber eben auch der Bereich der Akademie und zugleich auch der Bereich der Trauerbegleitung, der Trauerarbeit. Das Haus ist ein Haus von zweien, die unter das Dach des Johanneshospizes gehören, und das andere Haus, das wir nachher dann vielleicht noch anschauen werden, ist das stationäre Hospiz. Das ist vielen eher bekannt, am Hohenzollernring. Vielleicht so erstmal zur Ortsbestimmung, und dass vielleicht die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung haben, eine grobe Vorstellung, wo wir da gerade uns aufhalten und worüber wir und wo wir uns danach austauschen und sprechen.
Es mag vielleicht gar nicht schaden, wenn du tatsächlich mal ganz vorne anfängst, einmal erklärst, was ein Hospiz eigentlich ist.
Von der Wortbedeutung her kann man sagen, Hospiz, Hospitium, also im Lateinischen, bedeutet Herberge. Und wenn wir versuchen, das Wort zu erklären, dann greifen wir gern auf dieses Motiv der Herberge zurück, weil wir im Selbstverständnis, und das hat dann viel mit Thema Haltung zu tun, davon ausgehen, dass wir Menschen in der letzten Lebenszeit eine Herberge geben wollen und Herberge sein wollen, und mit allem, was es eben dann auch bedeutet. Also wir achten auf die Bedürfnisse der Menschen, was sie brauchen auf der letzten Wegstrecke. Also Hospiz von der Wortbedeutung her und auch in einer, ja, vielleicht auch in einem tieferen Sinn von Begleitung, eben Herberge geben für Menschen, die jemanden brauchen auf ihrer letzten Lebensreise.
Okay, du hast ja schon gesagt, letzte Lebensreise. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit du Einblick geben kannst in diesen Alltag. Ich denke, damit können wir tatsächlich auch einmal ein bisschen starten.
Wie das praktisch ist. Also genau. Ich stelle mir jetzt vor, irgendjemand bekommt eine entsprechende Diagnose und weiß, es gibt einfach nicht mehr viel Zeit im Leben. Und jetzt ist die Frage, also wie wird diese Zeit dann zugebracht? Das ist klar, es ist wahrscheinlich irgendwie dann erhöhter Pflegeaufwand vorhanden oder eben auch weitere Betreuung, sodass man halt zu Hause nicht gut sein kann. Oder wie habe ich mir das jetzt vorzustellen?
Ja, erstmal klingt es vielleicht widersprüchlich, Alltag, gibt es sowas überhaupt in einer Zeit von schwerer Krankheit oder von Krise und Not? Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus, vielleicht darf ich da kurz eine Klammer aufmachen, ich war, muss ich jetzt sagen, von 1996 bis 2000 und muss ich nachdenken, 13 mit Unterbrechungen in der Pflege tätig. Von daher bin ich jetzt nicht nur auf dem akademischen Geäst gegenwärtig tätig, sondern ich kann aus einer Fülle von Erfahrung auch sprechen. Und das wird vielleicht auch heute während unserer Sendung auch eine Rolle spielen. Klammer zu. Also Alltag, ja, in der Tat kann man da erstmal darüber staunen, dass es sowas gibt und geben kann, und es gibt es doch immer wieder. Und ich kann aus der Erfahrung sprechen, wie wichtig ein strukturierter Tag oder zumindest ein Tag mit einer gewissen Kontur und Vorgabe sein kann für die Menschen. Denn das kann man sich ja vielleicht auch gut vorstellen, wenn die Menschen klar wird, dass sie nur noch wenig Lebenszeit haben, dann kann ein tiefes Gefühl von Durcheinander und Chaos und Haltlosigkeit kann auftauchen. Und ein Hospiz wie das unsere, das ja auch seine Rhythmen hat, also früh, Mittag, Abend in der Versorgung, in der Pflege, aber eben auch im Angebot von Frühstück und Mittag und auch Kaffee, je nachdem, wie die Menschen auch zurecht sind, ob sie noch essen können oder nicht. Aber einfach so eine gewisse Strukturiertheit, wie wir als Begleitende, als Pflegende, als Team bei den Menschen sind, gibt ihnen eine gewisse Form von Halt und Sicherheit. Und wichtig eben dann auch, und die Menschen sind manchmal doch auch relativ lange bei uns, dass sie in der Vertrautheit auch wieder eine gewisse Form von Boden und damit aber auch von mehr Angst, mehr Angstfreiheit ist vielleicht zu viel, aber einfach, dass so diese Stärke von Furcht und von Ungewissheit nicht so mächtig ist. Und das trägt, oder eine sichere Struktur, eine Form von Alltag, trägt in jedem Fall dazu bei. Nicht immer ist das so. Wenn Menschen in einen sehr belasteten Zustand kommen, wenige Stunden oder wenige Tage, wo auch die Orientiertheit eingeschränkt ist, wo auch die Wahrnehmung von Welt, von unserer Außenwelt einfach auch limitiert ist, und der Schlaf eine sehr starke Rolle spielt, vielleicht auch eine Orientierungsstörung, dann glaube ich, ist das, was wir als Alltag begreifen, nicht mehr so bedeutsam. Dann ist es bedeutsam, dass wir da sind. Aber dann spielt sozusagen der Rhythmus von Tag und Nacht und von eher Ruhephase und dann in der Nacht und dann um wieder Kraft zu sammeln, auch für den Tag, für die Besuche, die dann kommen. Die Familie ist ja bei uns ganz wichtig, dass die Angehörigen, Zugehörigen kommen. Dann hat es nicht mehr oder kann nicht mehr diese Bedeutung haben. Das gibt es natürlich auch und das gibt es gar nicht selten. Aber vom Grundsatz her, so wie wir aufgestellt sind im stationären Haus, ist es schon so, dass wir darauf achten, dass wir Rhythmen haben und pflegen. Und das Schöne ist ja, die Natur gibt uns ja auch eine gewisse Form von Rhythmus vor, und Sterben hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns an Natur orientieren können und wie es uns gelingt, dass wir irgendwie in diese Rhythmen eintauchen können, um auch schon im Leben etwas zu erfahren von dem, was Wandlung und Veränderung bedeutet in uns selber, weil wir ja auch Teil der Natur sind.
Und da höre ich jetzt im Hintergrund, Entschuldigung, da höre ich jetzt im Hintergrund schon ja so den Gedanken, das Sterben also nicht auszuklammern, wie das in weiten Teilen unserer Gesellschaft zum Teil also offenbar passiert, also dass man nicht drüber spricht, dass man nicht sich selber auch nicht damit befasst und einfach sagt, das ist was mit dem Leben quasi nichts zu tun hat, sondern also wenn du jetzt von Natur sprichst und auch von dem natürlichen Sterben, so steht ja im Hintergrund schon die Tatsache, dass der Mensch halt nun mal unter anderem auch dafür bekannt ist, dass er sich halt seiner Sterblichkeit und seines Sterbens bewusst ist, ein Leben lang, dass das halt dazugehört. Also kann man schon sagen, dass durch so ein Haus das Sterben tatsächlich mehr zum Leben gehören kann. Oder wäre das jetzt ein bisschen zu?
Vielleicht können wir ja so sagen, als Mitarbeiter des Hauses, ich spreche jetzt von mir, ja, 1996 habe ich angefangen und ich bin der Bewegung immer treu geblieben. Ich war nicht immer in Münster, ich war ja auch viele Jahre in München. Da kann ich sagen, ja, ich habe durch die Begegnung mit den Sterbenden, die uns, das sagen wir manchmal, auch Lehrmeister sind im Leben, habe ich viel gelernt und ich schaue auf mein Leben und das sagen wir, die wir in der Hospizbewegung sind, auch denke ich fast alle. Wir lernen für unser Leben entlang der Erfahrungen von Begleitung. Und es gibt, Hospiz hat ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag und der lautet ja so, dass wir nach außen gehen in bestimmten Aktionen, mit bestimmter Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auch uns zeigen und wo wir natürlich zugleich auch sagen, was wir tun und wer wir sind, unsere Identität zeigen. Und das wiederum trägt dazu bei, dass Menschen darüber nachdenken, über ihre eigene Endlichkeit.
Da wäre jetzt also die Akademie quasi der Punkt, an dem ihr das tut.
Zum Beispiel, aber wir haben ja, ich habe das ja nicht genannt, weil wir das nicht jetzt, wenn wir gleichsam von vier Säulen sprechen, des Johannes-Hospizes, dann wird es dazu nicht genannt, aber es gehört in jedem Falle dazu. Wir haben eine ganz starke Öffentlichkeitsarbeit, die sogar mit einer eigenen Person auch besetzt ist. Mhm. So. Und natürlich arbeiten wir dann zusammen und ich versuche ja auch etwas dazu beizutragen. Ein schönes Beispiel dafür, ihr habt ja vor euch liegen bei zwei Hefte unseres Kairos, also unseres Magazins des Johannes-Hospizes. Das erscheint viermal im Jahr. Das geht über meinen Schreibtisch. Ich koordiniere das. Das haben wir seit 7 Jahren. Und das ist natürlich auch ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben eine Auflage von, ich glaube, gerade 1300. Also das ist nicht gering. Das ist auch ein Teil davon, der dann Stück in meinen Händen auch liegt, aber ja, man kann vielleicht in dem Beispiel sehen, dass es jetzt nicht nur auf eine Person geschränkt ist, aber es gibt eben eine Hauptansprechpartnerin bei uns und die hat dann auch den Hauptauftrag dafür.
Also jetzt haben wir von Pflegepersonal gehört, wir haben von Leuten gehört, die hier arbeiten und Öffentlichkeitsarbeit machen. Vielleicht kannst du nochmal nur, dass wir einen Eindruck davon bekommen, welche Breite oder welche Enge das hat, so was hier, also was für Berufsbilder hier vertreten sind, wie die Zusammenarbeit ist, ob es Netzwerke eben nach außen gibt, die vielleicht über einen, ich weiß nicht, habt ihr einen Förderverein oder so?
Ja, es gibt einen Förderverein, das ist elementar. Ja, das überrascht vielleicht, wenn man von Hospiz bisher nichts wusste, wie weit sich das fächert. Also die beiden Häuser, die Geschäftsführung ist nochmal in einem eigenen Haus drüben beim Orden. Man kann die Dimension vielleicht auch schon dann erahnen, wenn man mal sieht, wie viele Gesellschafter wir haben. Wir haben 4 verschiedene. Mhm. Das zeigt schon auch in gewisser Weise auch die Stellung und auch den Rang auch. In concreto, ich habe von bei zwei Häusern gesprochen, Ambulant Akademie Trauer hier und dann im Hohenzollernring drüben, unweit in Steinwurf, gleichsam das stationäre Haus. Und wir sind je mit verschiedenen Persönlichkeiten und auch Beruflichkeiten dann eben gleichsam bestückt. Und im Stationären sind natürlich vor allen Dingen die hauptamtlich Pflegenden, also die examinierten Fachkräfte, wie wir sagen, die allermeisten haben eine Fachweiterbildung im Palliative Care. Aber wir haben natürlich auch viele andere Berufsbereiche, wie zum Beispiel, ich denke da immer gerne auch an die Hauswirtschaft, total wichtig. Also auch 2 hauptamtliche Kräfte. Wir haben einen Seelsorger, aber ich will an der Stelle, weil das Hospiz, wer von Hospiz spricht, muss einfach auch unbedingt diese Gruppe nennen, nämlich die Gruppe der Ehrenamtlichen, ohne dass Hospizarbeit gar nicht gelingen würde. Mhm. Auch die. Und ja, hier, es würde es, glaube ich, zu weit führen, alle zu nennen, aber ich kann vielleicht hier noch, weil wir gerade hier im Haus auch sind, vom Ambulantendienst die beiden Kolleginnen, die haben 2 Koordinatorinnen, die also ehrenamtliche Schulen für die psychosoziale Begleitung zu Hause und eine der beiden ist eine studierte Pflegepädagogin und ist aber auch Altenpflegerin und genau, also da kann man schon erkennen, wir sind recht bunt und du weißt, ich bin ja selber auch theologisch ein bisschen unterwegs, immer noch, gleichsam fast schon Studium im Alter bei mir, ne?
So. Nicht doch.
Aber was wir mit gleichsam neben unserer Beruflichkeit eben sonst noch an Qualifikationen haben, wir haben drüben auch eine Diplom-Theologin, die in der Pflege arbeitet. Also das, wenn man da nochmal näher hinschaut, kann man in der Tiefe erkennen, und unser Geschäftsführer ist Anwalt, und also wir sind schon recht breit auch in unseren Abschlüssen aufgestellt, und das wiederum macht auch den besonderen Reiz aus, denn wenn wir uns mal als Unternehmen begreifen, das dürfen wir auch tun, das machen wir auch manchmal, das Johannes Hospiz oder die Johannes Hospiz GmbH, wenn man das mal als Unternehmen begreift, das ist wichtig, also ein Sozialunternehmen, das keinen Profit machen darf und auch nicht macht, dann muss man, wenn man sich als Marke versteht, dann muss man eben, dann achtet man auch auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten des Marktes und worauf man hinsteuert. Und die finde ich, je bunter eine Gruppe ist, also je mehr Stimmen kommen interdisziplinär, desto besser ist es dafür, für Überlegungen hinzuschauen, wo soll es eigentlich hingehen die nächsten Jahre? Wie sind wir aufgestellt? Was haben wir für Ziele?
Was glaubst du, woran das liegt, dass du empfindest das als besser, also die Vielfalt der Mitarbeitenden und also schon die Vielfalt innerhalb der hauptamtlich Arbeitenden, und das wird sich ja noch potenzieren in der Zusammenarbeit mit den wahrscheinlich nicht wenigen ehrenamtlich Engagierten, also die halt wahrscheinlich irgendwie eben sich selber weiterbilden lassen für die Begleitung im ambulanten Bereich, ne, oder die vielleicht, was weiß ich, was die hier noch alle so tun. Also diese Vielfalt, wozu? Also kannst du versuchen, das etwas zu konkretisieren, wozu das führt oder warum das gut ist für so einen Laden? Entschuldigung, das war jetzt etwas, das sollte nicht despektierlich sein, aber das ist ja halt eben auch eine Firma oder auch ein Unternehmen.
Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Bleiben wir ruhig beim Ehrenamt. Also die Begleitung vorwiegend eben dann hier, wenn wir hier vom ambulanten Dienst ausgehen, hier in der Rudolfstraße, also die Begleitung zu Hause. Man kann sich vorstellen, wenn eine ehrenamtliche Frau, die in ihrem und ein Gutteil derjenigen arbeitet ja noch, also die, wir haben da, das Spektrum ist auch da groß. Also es ist eben nicht so, dass wie vielleicht manche denken würden, die machen das alle nach der Beruflichkeit. Nein. Ich müsste dann nochmal fragen, aber ich schätze mal, es könnten fast 50% sein der Menschen, die arbeiten noch. Also zum Beispiel auch oder haben gearbeitet als Lehrer. Und je nachdem, was sie da dann unterrichtet haben, kann man sich vorstellen, dass es natürlich in der Begleitung, im konkreten Dasein vor Ort bei den Menschen natürlich eine Rolle spielt. Und das ist doch wunderbar, wenn da, ich nehme ein Beispiel, es ist jemand, der Germanistik studiert hat, der unterrichtet hat oder immer noch unterrichtet, der hat, denke ich mal, sich eine Liebe auch zur Literatur und wird dann auch, wenn es dann auch passt, wir arbeiten ja immer bedürfnisorientiert, stationär wie ambulant, und wenn das passt und der Mensch, den wir begleiten, der hat einen Wunsch nach Vorlesen oder der tauscht sich gerne aus in Fragen der Literatur, ja, dann ist es doch jemand genau richtig. Also dann ist es eine Qualifikation, die diese Frau mitbringt und wunderbar einbringen kann in die Begleitung.
Jetzt hast du gerade schon die Begleitung auch schon angesprochen, konkret. Wie muss ich mir denn eine solche Begleitung vorstellen? Also ich denke nicht, dass es so etwas gibt wie den typischen Menschen, der in ein Hospiz kommt und dass die Menschen immer die gleichen Bedürfnisse haben, sondern wie muss ich mir das vorstellen? Welche Bedürfnisbandbreiten gibt es denn da? Was braucht der Mensch, der diese letzte Reise antritt?
Bleiben wir ruhig mal vielleicht beim Stationären. Ich glaube, vielleicht ist das sinnvoll, wobei wenn Menschen schwer krank sind und dann begleitet werden, dann glaube ich, würde ich es dann gar nicht so sehr unterscheiden. Aber ich bleibe jetzt mal dabei, vielleicht auch der Beispiele halber, die ich vielleicht auch oder ein Beispiel, das ich bringen werde. Es kann ja schon so sein, dass die Symptome, wenn die Menschen zu uns kommen, zunächst sehr belastend sind. Und das Thema Schmerz ist immer wieder auch ein Thema. Und es bedarf einer guten Behandlung, das ist auch wichtig. Weil klar ist, wenn wir Schmerzen gut behandeln, dann werden gleichsam auch seelische Räume frei, die wieder so etwas wie eine Offenheit dem Leben gegenüber zeigen. Und von daher, also erstmal zu schauen, wo sind die Menschen belastet? Das ist der Anfang. Und Und das kann, das Spektrum kann von der Symptome kann ungeheuer weit reichen, also von Schmerz, Atemnot, Angst, aber auch Belastungen etwa. Was die Obstipation betrifft oder Durchfall oder auch große belastenden Wunden, die durch Tumore, die nach außen hin dann wachsen, entstehen können und was wiederum zum großen Schamgefühl führen kann. Also das alles schauen wir sehr achtsam an und versuchen das auch natürlich über die ärztliche, aber auch pflegerische Begleitung und Betreuung gut, dass wir da gut bei den Menschen sind und ihnen da viel Entlastung anbieten. Und zugleich schauen wir aber den Menschen nie nur defizitär an, sondern wir schauen ihn ganzheitlich an. Das ist wichtig, dass wir ihn nicht nur als körperliches Wesen begreifen, sondern als mein Mensch, der auch der seelische Bedürfnisse hat, aber natürlich auch soziale und auch spirituelle. Und der immer auch, egal wie krank er ist, der immer auch Ressourcen hat, der immer auch etwas hat, wo er heil ist und wo er nicht krank ist. Und daran möchten wir gerne anknüpfen. Und so versuchen wir auch die Menschen zu ermutigen, dass sie das, was sie gerne haben, gerne gehabt haben und das, was sie brauchen, dass sie uns das einfach auch sagen. Und das ist für manche Menschen, die lange Zeit in der Klinik waren, oft ganz ungewohnt, weil sie das gar nicht mehr so kennen, dass man sie danach fragt, was brauchen sie denn heute Abend, hätten sie gerne und was kann ich ihnen Gutes tun?
Die Klinik sagt einem immer, was sie jetzt gerade brauchen. Ne?
Ermutigen einen nicht in dieser Weise, wie es, glaube ich, wünschenswert wäre und das hat ja auch oft genug gute Gründe, warum es nicht so machbar ist, aber da versuchen wir halt auch anders hinzuschauen, weil wir natürlich auch unter anderen Voraussetzungen unterwegs sind, das muss man ja auch sagen.
Wer bezahlt so einen Hospizplatz, wenn man ihn dann bekommt? Und unter welchen Bedingungen?
Ja, es gibt für die stationäre Betreuung gibt es natürlich auch Kriterien. Es geht hier um diese Absehbarkeit. Also das bedeutet eine Lebenserwartung ja von etwa maximal einem halben Jahr. Wir haben aber auch Menschen, die länger sind. Aber so, wenn ich so sagen darf, die klassische chronische Krankheit wäre kein Aufnahmegrund. So, dann natürlich auch ist eine Symptombelastung ist in aller Regel da. Es braucht auch eine sogenannte Hospiznotwendigkeitsbescheinigung, die der Arzt dann oder die Ärztin dann ausstellt. Mhm. Ja, ich denke, das sind so. Die Finanzierung läuft der Krankenpflegekasse. Früher gab es noch den Eigenanteil, wir sagen ja Bewohnerinnen und Bewohner, wir sagen nicht Patient oder Patientin, wir sagen auch nicht Gast. Manche Hospize sagen das. Wir sagen bei uns Bewohner oder Bewohnerin. Und früher gab es da eben noch einen Eigenanteil, der zu leisten war von den Bewohnern und der ist weggefallen. Und dann gibt es noch einen nicht geringen Teil, den wir als Haus leisten müssen. Und da sind wir wieder beim Stichwort Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Wir müssen in etwa 350.000 Euro im Jahr über Spenden hereinbekommen, weil eben wir immer auch einen gewissen Anteil selbst bezahlen der Leistungen, die wir den Menschen erbringen.
Mhm. Und das macht dann vor allem eben auch der Förderverein. Also dieses Geld herbeischaffen, also auch durch Mitgliedsbeiträge oder wie habe ich mir das?
Na, ich würde sagen, vor allen Dingen durch Spenden, die durch Aktionen hereinkommen und da sind wir relativ breit aufgestellt. Das kann die einzelne Spende sein, ich nehme mal ein Beispiel, die Kranzspende, wenn jemand verstorben ist, dann kam jetzt vor zwei Tagen eine Frau, hat geschellt, hatte einen gewissen Geldbetrag und sagte, ja, aus ihrer Familie war ein schöner Anlass und dann kam sie mit 50 Euro und hat uns das gegeben, da bekommt sie dann später eine Spendenbescheinigung. Also auch so, es gibt aber auch natürlich die größeren Spendenbeträge über zum Beispiel eine recht finde ich auch berührende Aktion ist die Zahngoldspende. Am Ende des Jahres bekommen wir dann einen relativ hohen Betrag. Also und all das summiert sich dann. Es gibt viele Aktionen wie Konzerte und so weiter. So, wir haben jetzt im August die sogenannte italienische Nacht drüben im Stationären. Ihr werdet das ja dann sehen. Da werden also von zwei Balkonen werden also dann italienische Arien geschmettert. Dazu gibt es Fingerfood und auch einen guten Wein. Auch das dient natürlich dazu. eben Spenden zu rekurrieren und aber auch uns bekannter zu machen. Also es ist ja immer das Gesamt, was man sehen muss, nicht nur singulär jetzt eine Spendenaktion.
Okay. Sollen wir mal zum Thema überleiten?
Naja, irgendwie sind wir ja schon mittendrin.
Ja, natürlich.
Also man könnte ja sagen, um jetzt den klassischen Begriff Sterbehilfe einfach mal aufs Tableau zu bringen, dann könnte man sagen, dass das vielleicht was ist, was hier passiert. Sterbehilfe. Allerdings kann man unter dem Begriff halt auch noch alles Mögliche sonst verstehen und es wird auch alles Mögliche sonst darunter verstanden.
Genau, wir müssten diesen Begriff wahrscheinlich erstmal klären und vielleicht sagst du auch noch ein, zwei Sätze dazu, ob das hier vorkommt, also ob es Menschen gibt, die hier den Wunsch äußern, ihrem Leben selber oder assistiert oder auch in einer anderen Art und Weise vorzeitig ein Ende zu setzen.
Ja, der Begriff Sterbehilfe ist ja in der Tat problematisch. Ich merke schon an dem, wie du es versuchst zu formulieren, auch eine gewisse Unsicherheit. Das ist auch nicht einfach. Deshalb glaube ich, tut es auch nur, wie du ja auch sagst, dass wir genauer hinschauen, von was sprechen wir da eigentlich. Das halte ich auch für elementar. Also das Wort Nähe anzuschauen, denn ich würde sagen, natürlich wir begleiten Menschen und das in einer bestimmten Art und Weise und wir sind in einem, hier in Deutschland, in einem rechtlichen Rahmen und in diesem rechtlichen Rahmen, der Dinge erlaubt und der Dinge nicht erlaubt, bewegen wir uns auch und das bestimmt auch ein Stück unseren Alltag. Vielleicht um die Frage nach einer Differenzierung, um das aufzugreifen, normalerweise sprechen wir, und das ist in der Terminologie dann oftmals eben auch nicht so ganz glücklich, aber auf der anderen Seite ist es immer, wie ich auch selber in die Diskussion nehme, ja, fast schon ein pragmatischer Versuch eines pragmatischen Umgangs irgendwie. Man muss sich irgendwie auf Begriffe einigen, das meine ich damit mit Pragmatik, und dann nutzt man die halt dann und man differenziert zwischen der aktiven Sterbehilfe, näherhin sagt man da auch die Euthanasie, die in dieser aktiven Formen, wenn ihr wollt, können wir da noch mal näher hinschauen, definitorisch, vielleicht erstmal zum Überblick, dann eine weitere Form, die ja gerade sehr debattiert wird und wo wir auch eine Gesetzesnovellierung wohl erwarten können, noch in dem Jahr, denke ich einmal, der sogenannte assistierte Suizid. Dann eine weitere Form ist die indirekte Sterbehilfe, eine andere, die sogenannte passive, auch ein unglückliches Wort, dennoch wird es gebraucht. Ich gebrauche es im Übrigen auch. Mhm. Und es gibt dann noch die Form, die auch immer mehr auch in die Debatte kommt oder in die Frage kommt, zumindest in die Auseinandersetzung. Ich würde sie dann in die Nähe der oder vielleicht sogar als eine Form der indirekten Sterbehilfe begreifen, ist die sogenannte palliative Sedierung. Also in dieser Typologie bewegen wir uns.
Mhm. Ja, genau. Viele Begriffe gefallen, die vielen wahrscheinlich nicht so klar sind. Also was ist jetzt passive Sterbehilfe oder was wird darunter verstanden? Was ist indirekte Sterbehilfe? Und dann können wir vielleicht das am Ende mal über die Palliativmedizin und dann nochmal auf die Sedierung kommen. Ich nehme an, da geht's darum, dass man also dass man Lebensverkürzungen in Kauf nimmt bei Lebensqualitätsgewinn durch heftigen Schmerzmitteleinsatz, also mal so ganz keine Ahnung, ganz schwurbelig so, ne? Nee, das ist, also ich merke selber so an dem Thema, das ist gar nicht so leicht, da einfach mal so frei von der Leber weg drüber zu reden. Und vielleicht fällt das auch den Hörerinnen und Hörern auf, dass wir heute etwas ruhiger drauf sind, weil normalerweise sind wir ja ab und zu auch mal witzig, ne?
Ich will jetzt nicht in ein anderes Fahrwasser führen, aber das Thema Humor übrigens ist ja ein total wichtiges.
Wichtig, ne?
Ja, wir hatten vor kurzem den Nordwestdeutschen Hospiztag, da sind wir als Johannes Hospiz auch mit dabei, der findet in der Katholischen Akademie hier in Münster statt und wir hatten 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das Thema dieses Jahr war eben das Thema Humor. Und das nur notabene, ich will damit nicht mich elegant herausschmuggeln aus eurer Frage. Zugleich gebe ich dir völlig recht, Florian, es ist in der Tat, und das, ich kann da auch alle beruhigen, die auch da beunruhigt sind, will aber auch zugleich nicht beruhigen, weil ich glaube, wir müssen auch in dem Thema immer beunruhigt bleiben, Also das ist beides, müssen wir leisten. Dennoch glaube ich, und das macht auch die Schwierigkeit der Debatte aus, meiner Meinung nach, wir müssen uns da um eine begriffliche Schärfe bemühen, was glaube ich in einem gewissen Sinn oder Rahmen auch geht. Aber klar, jede Einzelsituation braucht dann wieder eine bestimmte Auseinandersetzung. Mhm. So, und die kommen wir ja nicht drum rum. Zugleich, und das wollte ich noch erst zum Thema Beruhigung sagen, weiß ich aus eigener Erfahrung, wie viel Unsicherheit auch bei Menschen, die in dem Bereich Hospiz oder Palliativ arbeiten, also auch wie sehr wir da auch immer wieder darum ringen, das muss ich auch sagen. Also wer das unter den Tisch kehrt, der schaut da nicht genau hin. Wir müssen uns das zugestehen, dass wir da in keinem einfachen Terrain sind. Das sind wir ja beim Thema Ethik meiner Meinung nach sowieso nicht. Ja. Ich finde Ethik etwas ungeheuer Anspruchsvolles und das Thema Recht ja eng verquickt damit natürlich auch. Ich will einmal versuchen, so gleichsam frei ohne Vorlage in einer sehr knappen Form eine Definition oder Definitionen zu geben. Aktive Sterbehilfe, vielleicht also eine wichtige Abgrenzung, ist kein Mord, so. Mhm. Es ist ein Gegenstand des Strafgesetzbuches, ja. Es ist die, wie wir auch manchmal sagen, die Tötung auf Verlangen. Mhm. Und die fällt eben unter das Strafrecht in Deutschland nicht erlaubt. Das ist, nehme ich jetzt mal als eine knappe Definition. Die andere Form, der sogenannte assistierte Suizid, also die Bereitstellung eines Medikamentes, das aber der Mensch dann selber zu sich nehmen muss, der Betroffene, der den Todeswunsch hat.
Sowas gibt es in den Niederlanden, in der Schweiz, glaube ich.
In der Schweiz zum Beispiel, ja, in den Niederlanden auch. Und das ist ja das, worüber wir gerade auch in der Öffentlichkeit und auch in den Dachverbänden ja auch diskutieren, und parlamentarisch fand ich schon eine sehr spannende Debatte war, die meiner Meinung nach auch sehr gut auch das widerspiegelt, was in der Öffentlichkeit bewegt wird. Das sind die beiden Formen, wo wir sagen können, zum gegenwärtigen Stand, die Euthanasie oder die aktive Sterbehilfe ohnehin und auch der assistierte Suizid, das ist etwas, was wir nicht betreiben wollen und dürfen. Mhm. Die Formen, die ich jetzt nenne, nämlich die Form der indirekten Sterbehilfe, die der passiven Sterbehilfe und die der palliativen Sedierung, ja, unter diesem Rahmen begleiten wir. Mhm. Die indirekte Sterbehilfe, da schauen wir auf das, was unsere Absicht ist, wenn der Arzt oder wir dann unter der Verantwortung des Arztes, der uns den Auftrag gibt, dass wir dann ein Medikament auch verabreichen, zum Beispiel über eine Infusion, dass wir darauf achten, dass wir, wenn wir die indirekte Sterbehilfe anschauen, dass wir immer schauen, was beabsichtigen wir mit dieser Handlung, zum Beispiel mit einer bestimmten Gabe von Morphin oder einer bestimmten Infusionsgabe. Also die Tat oder das, was wir wollen, ist, dass die Leiden gelindert werden, dass die Not genommen wird. Die Absicht ist nicht, dass sie den Mensch töten. Es kann aber eben sein, dass eine Nebenwirkung sein kann, Lebensverkürzung. Das nehmen wir aber dann billigend in Kauf, weil wir sagen, wenn wir das nicht tun würden, dann wäre das eine unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Und die wiederum wirkt erheblich schwerer. Mhm. Diese sogenannte passive Sterbehilfe fächert sich dann wiederum auch auf. Manchmal haben wir den Eindruck, es ist jetzt nur ein Nicht-Tun. Das ist aber nicht so. Es kann durchaus eben auch die aktive Beendigung von etwas sein. Und nehme ein Beispiel. Es gibt eine Patientenverfügung. Auch da ja, die Neuregelung hat ja das Patientenrecht und auch die Verfügung ja gestärkt. Und es ist ganz klar, aus der Patientenverfügung geht hervor, dass zum Beispiel der Mensch in dieser Situation der Krankheit nie wollte, dass er beatmet wird. Dann sind wir daran gehalten, dass wir diese Beatmung, weil sie ganz klar seinem Willen widerspricht, abschalten. Mhm. So, also das wäre ein aktives Tun. Es gibt aber auch etwas, was den Aspekt von Nicht-Tun hat, oder nicht gar nicht erst einleiten. Zum Beispiel bei Thema Ernährung ist immer ein großes Thema in der Begleitung. Also dass wir zum Beispiel, wenn der Mensch mit einer hochkalorischen Ernährung kam, dass wir immer zurückfahren. zu weniger, bis hin auch in enger Abstimmung mit dem Betroffenen und natürlich mit der Familie. Das ist auch immer wichtig, mit dem Team, dass sie sagen, gut, die Ernährung belastet eher, bedeutet eine Symptombelastung statt eine Verbesserung der Lebensqualität und dann wird die Ernährung weggelassen. Also auch das ist eine Form, eben der sozusagen eine passive Form, die erlaubt ist. Die palliative Sedierung, wenn man sich das definitorisch genau anschaut, kann das sehr komplex werden. Ich versuche es in einer knappen Form. Wir schauen hin, dass wir bei sogenannten therapierefraktären Symptomen, also Symptomen, die wir mit einer guten Schmerztherapie nicht mehr in den Griff bekommen, dass wir versuchen, durch eine geeignete Medikation das Bewusstsein in einer Form zu dämpfen, dass diese Aggressivität von Symptomatik nicht mehr in der Schärfe oder gar nicht mehr wahrgenommen wird. Aber auch da ist wichtig, zu schauen auf die Absicht. Die Absicht ist nicht, den Menschen zu töten, sondern die Absicht ist, dass wir Leiden lindern. Und da kann man gar nicht streng genug hinschauen. Wenn wir eine Handlung ja ethisch beurteilen, können wir immer auf die Intention schauen, auf die Mittel und auf das Ziel. Und in dem Fall müssen wir mit einer guten Beobachtung eben auf die Absicht schauen.
Das wäre jetzt genau tatsächlich der Punkt zum Einhaken. Fangen wir vielleicht einfach mal tatsächlich mit den Formen der aktiveren oder aktiven Sterbehilfe an. Wobei ich gar nicht so sicher bin. Ich glaube, in der öffentlichen Diskussion ist meiner Wahrnehmung nach die Frage nach der Beendigung des Lebens durch einen Dritten, ja, der also jetzt beispielsweise tatsächlich einem Patienten oder einem Bewohner hier oder überhaupt einem Menschen aktiv ein Mittel gibt, um sein Leben zu beenden, ist, glaube ich, nicht strittig. Ich glaube, das wird auch nirgendwo gefordert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber dieser assistierte Suizid ist ja etwas, das in der öffentlichen Debatte durchaus gefordert wird. Das Argument, kann ein Mensch unter Schmerzen noch so etwas haben wie ein würdevolles Leben? Und wenn ein Mensch zu dem Schluss gekommen ist, und in den allermeisten Fällen wird ja dann davon ausgegangen, dass es ein Mensch, der schon etwas älter ist oder der schon lange eine Krankheit hat, lange leidet, dieser Mensch möchte selbstverantwortet, das ist ein ganz wichtiges Stichwort in der Debatte immer, diese Selbstbestimmung, dieses Recht auf mein Körper gehört mir und ich darf damit machen, was ich möchte, das wird dann mal ganz stark gemacht und der möchte dieses selbstverantwortet, möchte er sein Leben entnehmen. Wie nimmst du das wahr und hast du deine Position dazu?
Ja, da müsste ich eine lange Atempause machen.
Mach ruhig.
Ja, die habe ich. Die habe ich und ich hatte ja im März von der Katholischen Akademie auch die Aufgabe, es gab einen Abend im Rahmen einer Reihe, wo ich auch das Thema assistierter Suizid aus palliativer Sicht auch beleuchtet habe. Und es ist mir schon auch klar geworden in der Vorbereitung, wie ungeheuer schwer das ist. Und die Komplexität meiner Meinung nach liegt eben darin, dass es auf der einen Seite verstehbare Gründe etwa von Dachverbänden gibt oder auch von der Hospizbewegung insgesamt zu sagen, nein, der assistierte Suizid darf auf keinen Fall Einzug halten in die Häuser. Mhm. Das verstehe ich auch. Zugleich habe ich dann versucht, in dem Beitrag über eine Fallgeschichte, die auch vor einigen Jahren in der Presse war, sozusagen in einer Form von Erzählung ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe versucht zu beschreiben, was würde denn passieren, wenn dieser Herr Urban heute ans Hospiz klopfen würde und uns bitten würde darum, dass wir ihm ein Medikament bereitstellen. Und dann habe ich glaube, was deutlich geworden ist, die vielen verschiedenen Ebenen, die meiner Meinung nach zu bedenken sind. Und eine ganz wichtig ist eben meine ganz persönliche Gewissensfrage und Gewissensentscheidung, die kann ich daraus nicht lösen. Zugleich bin ich aber ja nicht nur der Andrea Steli als Privatperson, sondern ich bin eben auch die Andrea Steli, der jetzt nicht mehr, aber in lange Zeit in der Pflege gearbeitet hat und der eine bestimmte Rolle hat und der auch in einem bestimmten Haus, in einem bestimmten Ethos arbeitet. Und das kann durchaus auch zu Reibungen führen. Darüber hinaus, ich führe das jetzt gerne mal weiter, man kann es fast schon wie in einem Art Zwiebelmodell so auffassen. Ich als Andrea Steele als Privatperson, das ist gleichsam der Kern der Zwiebel, und dann kommen die Dinge nach außen. Also ich dann in meiner Beruflichkeit in der Rolle als Pflegender, dann bin ich aber, ja, dann kommt der nächste Ring. Wie ist es denn eigentlich mit dem Haus, in dem ich arbeite, also das stationäre Haus, was hat das denn? Mhm. Das wiederum ist aber wiederum eingebettet in eine Form, wir nennen das mal in das Ethos der Hospiz- und Palliativpflege insgesamt, und das wiederum ist natürlich eingebettet in Staat und Gesellschaft, mhm, und in einen rechtlichen Rahmen. Mhm. Und was an dem Beispiel mit den Herrn Urban meiner Meinung nach ganz oder meiner Meinung nach gut deutlich geworden ist, ist, dass ich auf der einen Seite aus meiner Gewissensentscheidung heraus sagen würde, ja, wenn Herr Urban heute anklopfen würde in einem stationären Haus drüben und er würde darum bitten, und es würde ein bestimmtes Setting da sein, dann würde ich sagen, ja, ich begleite ihn. Also ich würde ihm das Medikament auch bereitstellen. Wenn ich aber in einer Beruflichkeit denke und auch in der Frage, wie ist es denn zu denken, dass dann, wenn unser Haus das tut, wie ist es denn da mit den anderen Häusern, also, mhm, mit den Häusern oder der Hospiz wegen insgesamt, würde ich denn das wünschen, dass wir das alle anbieten, dann bin ich schon erheblich unsicherer. Viel unsicherer würde ich dann sogar noch werden, wenn man sagt, muss es denn, oder es wird es dann auch verpflichtend für alle? Mhm. Und wenn ich es dann noch weiterführe, ist es denn dann nicht nur im Hospizbereich, sondern etwa im klinischen Bereich? Die Palliativstationen sind ja klinisch aufgestellt, aber nicht nur jetzt im klinischen, sondern vielleicht sogar auch in den Heimen, mhm, also in den alten Hilfeeinrichtungen, mhm, oder ist es denn in der im ambulanten Bereich, im häuslichen Bereich? Also das ist eine sehr, 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 sehr komplexe Geschichte, die zu dem Thema meiner Meinung nach auch gehört. Und was ich eben auch in dieser schon auch sehr differenzierten Debatte, wie ich finde, auch zeigt.
Also würdest du, wenn ich dich richtig verstehe, eher sagen, es kann im Einzelfall vorkommen oder dass es sinnvoll ist und ethisch und moralisch vertretbar, / verpflichtend ist, das zu machen? Vielleicht solltest du dieses Beispiel von dem Herrn Urban einfach nochmal erklären, damit man so ein bisschen eine Idee hat, was da so die Umstände sind. Aber du würdest es nicht als eine allgemeine Regelung befürworten. Verstehe ich dich da richtig?
Auf keinen Fall ist eine verpflichtende, nein. Das, okay. Würde ich nicht für gut halten. Vielleicht zu dem Herrn Urban, mhm, dass sein Bruder, der auch Journalist, glaube ich, ist und war, der hat es ja sehr schön auch dargestellt und reflektiert. Natürlich mit der Absicht, das muss man ja auch sehen, wenn er einen Artikel verfasst, da macht er das ja auch mit der Absicht. Und er ist natürlich Befürworter des assistierten Suizides, weil er die Nöte seines Bruders, der in Deutschland gelebt hat und der dann in die Schweiz gefahren ist, auch sehr, sehr deutlich macht. Herr Urban, ganz knapp gesagt, litt an einem nicht therapierbaren Karzinom im Mundbodenbereich, das zu furchtbaren Folgen geführt hat, wie zum Beispiel akute Erstickungsnot. Er hat dann eine Trachealkanüle bekommen, massive Verschleimung, dennoch immer wieder Atemnot. Dann hatte er auch eine arterielle Spritzblutung. Wer das mal erlebt hat, weiß, wie grausam das sein kann. Okay. Und nun habe ich ja auch durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja, ist mir das auch durchaus nahe. Und da würde ich auch sagen, ja, der hat sich sehr klar gegen, also der betroffene Patient, der Urban, hat sehr gut reflektiert über das, was er nicht möchte. Und er konnte, wie er auch einmal sagt, dieses Leben satte Sterben, wie es, was die Hospizpflege in seinen Augen dann eben immer wieder ankündigt, das konnte er nicht haben. In seiner, ihm war die Autonomie und die Selbstständigkeit wichtig. Und er hat nicht begreifen können, warum es in Deutschland dafür keinen Rahmen gibt. Mhm. Es ist ja im Übrigen, der assistierte Suizid ist ja kein Thema des Strafgesetzbuches, das muss man ja klar sagen in Deutschland. So, um vielleicht nochmal deine Frage, wenn ich persönlich gefragt werde, wie stehe ich dazu, dann kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, ja, wenn ein Mensch sich an mich wenden würde und ich ich bin ja kein Arzt, ne, so, aber es ist ja durchaus doch die Frage, sind zum Beispiel auch nahe Angehörige, dann, wenn die das Medikament dann auch hinstellen, sind die dann gleichsam strafbar zu machen oder nicht? Ich würde sagen, ja, ich glaube, ich kann, es gibt Situationen, wo ich, wenn ich sehr nah bei einem Menschen bin, und das so zutief auch in ihr Schicksal eintauchen kann und mir verstehbar wird, dann kann ich mir das privat durchaus vorstellen. In einer Rolle als Pflegende einem Hospiz ist es nicht so einfach. Auf keinen Fall darf es verpflichtend werden. Und wie ich dann verfahren würde, wenn das Haus sich dafür bereit erklärt, weil vielleicht die neue Gesetzesregelung das irgendwie auch möglich macht, dann müsste ich dann schauen, was mir wichtig wäre, ich bräuchte ein gutes, stabiles Team, das mitmacht. Das ist keine Frage von Einzelnen, sondern dass, wenn so ein Haus das macht, dann geht das nur im Gesamt. So.
Jetzt hast du dich mehrere Male schon gegen die Verpflichtung ausgesprochen. Wo siehst du denn grundsätzlich die Problematik, jetzt mal abgesehen von der Rolle der Pflegenden, wo siehst du die Problematik in einer verpflichtenden Regelung oder dem, wie soll ich sagen, Ermöglichen des assistierten Suizids für alle Hospizeinrichtungen oder auch für Ärzte in Deutschland?
Ja, die Unterscheidung ist dann für mich zwischen Ermöglichung und Verpflichtung. Dass,
vielleicht musst du das mal einfach erklären, was du mit unter Verpflichtung verstehst.
Es braucht die Verpflichtung, würde ja bedeuten, dass, ich bleibe bei dem Herrn Urban, dass der kommt und sagt, ich habe den Anspruch darauf.
Okay.
Und da muss der Arzt das tun. Das geht nicht. Und meiner Meinung nach, das ist ein zutiefst dialogisches Geschehen. Das sind keine abstrakten Größen, das Ich und das Du oder das Wir, sondern wir sind Menschen, wir, und das ist ja auch die Arbeit, die, glaube ich, uns ausmacht in der Hospizbewegung, dass wir sehr nah auch versuchen, bei den Menschen zu sein und das, was sie angeht. Und es geht meiner Meinung nach schon von unserem Selbstverständnis her nicht, dass jemand zu uns kommt und etwas einfach fordert, sondern wir wollen, das ist unser Anspruch, wir wollen, so gut es irgend geht, das so mitgehen. Mhm. Und das geht nicht über eine anonyme Forderung, das meine ich damit. So.
Ja, okay. Und nochmal eben auf die Problematiken, also wenn man jetzt mal sich so einschlägige Literatur anschaut, wie jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt, verlinke ich nachher auch nochmal, haue ich nochmal in die Shownotes rein, das Handbuch Bioethik oder, also ich habe tatsächlich auch ein paar Bücher liegen, da wird immer auf zwei Dinge wird da verwiesen. Das eine ist die Fähigkeit, diese Entscheidung überhaupt zu treffen. Und das Argument ist immer, jemand, der stark leidet, kann gar keine freie Entscheidung treffen, weil der ja von den Schmerzen beeinträchtigt ist in dieser freien Entscheidung. Ja? Oder nehmen wir uns psychisch Kranke. Ja, eventuell hat jemand unter starken Depressionen auch den Wunsch, sich das Leben zu nehmen. Das ist eine de facto tödliche Krankheit im Endeffekt. Und die haben diesen Wunsch, ja, aber es gäbe ja einen Weg heraus, den sie nur im Moment gerade nicht sehen. Ja, diesen Menschen, so sagt die Literatur, kann man einfach auch dann bitte nicht erlauben oder beim Suizid assistieren, den Freitod so irgendwie zu wählen. Das ist dann ethisch nicht machbar. Welche Voraussetzungen siehst du denn, dass jemand wirklich in der Lage ist und auch ethisch korrekt, kann man schon fast nicht formulieren, aber für dich in Ordnung, diesen Wunsch hat und ihm auch entsprochen wird, sich das Leben nehmen zu dürfen? Ist schon fast arrogant zu sagen, jemand darf das, ne?
Ja, deshalb würde ich auf die Frage gar nicht antworten
wollen. Okay, alles klar.
Ja, das sehen wir bitte nach. Aber das
nee, klar. Okay.
Ja.
Dann muss ich es anders formulieren. Flo, hilf mir mal gerade bitte aus.
Naja, also was da jetzt, glaube ich, deutlich wird, ist, dass es ist schwer zu packen. Also die Idee, sagen wir mal, einen Anspruch zu haben, auch im Sinne eines rechtlich einklagbaren Anspruches, was in der Folge dann bedeutet, dass andere Menschen dazu verpflichten können, wieder andere Menschen zu töten. Also um das mal so ganz Platz zu sagen. Also das ist glaube ich schon an sich problematisch, weil dann nämlich die Komplexität der Lage, also ne, das Intersubjektive, das ganze Ich und Du, dann im Grunde da verschwinden würde oder zumindest so weit zurückgenommen würde, dass es nicht mehr bedeutsam ist, weil dann quasi nur noch das Recht des Einzelnen, also des Ichs im Vordergrund steht. Und
Darauf würde ich, das ist auch mein Akzent, ne, so, ja, ich will an der Stelle schon die unsere Arbeit dahingehend stark machen, weil wir ja, und das glaube ich, wenn wir nach außen hin vertreten, sind das keine leeren Worthülsen, sondern in der Tat auch unser Ringen darum, nämlich, dass wir durch ein enges beide Menschen sein ja versuchen, dass wir, wenn so ein Wunsch geäußert wird nach einem assistierten Suizid, dass wenn der zum Beispiel durch die Sorge vor übergroßen Symptomen, etwa durch große Atemnot oder durch Schmerz, wenn das oder auch Einsamkeit vielleicht auch, ne, oder nicht verstanden werden, auch bei Familien und Freunden, da bieten wir ja Wege an über die Palliativmedizin oder die Begleitung. Wir haben da einen ungeheuren Reichtum, und das habe ich über die all die Jahre ja auch erfahren. Also was für einen Schatz die Palliativmedizin ja auch, was für einen Schatz die birgt. Also welche differenzierte Schmerztherapie es mittlerweile gibt. Wie wir daran arbeiten, dass wir Symptome so gut als irgend möglich auch kleiner machen. Das Ideal ist immer, dass es kein Symptom mehr gibt, aber das ist vielleicht auch ein Ideal. Manchmal gelingt es nicht, aber wir wünschen, dass wir die Symptome zumindest so runterfahren können, die Belastung, dass die Menschen wieder Lebensqualität empfinden. Mhm. Und das ist ja unser großes Gegenargument. Und wir sagen ja manchmal ja, das, was jetzt in der Debatte auch sehr hochgefahren wird und was manchmal doch auch arg akademisch klingt, das ist es nicht nur. Ich habe da auch ein tiefes Verstehen dafür und ich ringe ja selber auch damit, würde ich aber sagen, der Großteil von Begleiterfahrung ist ja eben ein anderer, nämlich dass die Menschen zu uns kommen und dass wir durch das Gute bei ihnen sein, einfach diese Form von Not in einem ganz großen Teil einfach nehmen können. Mhm. Und das ist eine Antwort, das ist auch eine wichtige Antwort auf diese Frage und auf dieses Problem.
Ja. Ja, und aber deswegen, weil, sagen wir mal, die Hospizbewegung deutlich sagt, also die Nöte der Sterbenden, die Schmerzen der Sterbenden sollen eben auch unsere Nöte sein, oder?
Ja.
Ne? So, das ist die Voraussetzung. Und das wäre eben das Überführen des Sterbens, der Einzelperson, also auch in Vereinsamung oder so, rein in eine Gemeinschaft, ne? Oder dass eben klar wird, dass der Mensch. Oder es ist vielleicht der Bogen hin zur Religion oder zur Spiritualität, dass der Mensch eben nicht alleine ist, letztlich, ne? Also auch als Wesen gar nicht sein kann, weil richtig problematisch, dass man die Frage nach assistiertem Suizid oder so stellt, die kommt eigentlich erst dadurch, also so scheint es mir jedenfalls, dass der Mensch, sagen wir mal, auch oder von weiten Teilen der Gesellschaft auch ja, so überhaupt vom Menschenbild her oder ideell gesehen halt eben als stark, also es ist immer die Autonomie und das vereinzelt sein und das sich verwirklichen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, und zwar wirklich, also ne, auch in dieser Einsamkeit, die da möglicherweise mit in Verbindung steht, also dass das auf der einen Seite groß gemacht wird und auf der anderen Seite, dass man eben zum Beispiel in der Hospizbewegung, wenn man diese Grundannahme über den Menschen nicht hat, sondern eben sagt, Leben ist was zu teilen ist, ne? Oder wir teilen das auch sogar in solchen Situationen, machen wir es ganz bewusst, dass daraus dann tatsächlich eben auch nochmal was anderes wird, ne? Oder?
Ja, es ist die Kunst, manchmal auch nicht die Form von Dialektik, dass wir, wenn wir sehr Menschen haben mit einem hohen Bedürfnis an Autonomie, die Menschen habe ich immer geliebt, weil ich das selber so stark in mir habe, dass es Platz hat, zugleich aber auch dieser Rahmen, und der Rahmen ist eher ein Wir, also das Team, das Haus drüben, und ich glaube, es kann dann gelingen, bei Menschen mit einem ganz starken Autonomiebedürfnis, wenn die das leben dürfen und aber trotzdem einen sicheren Ort haben, wo sie in einer Struktur, aber wo sie das Empfinden haben, ich bin immer noch so der ich sein möchte, ohne dass mir immer zu sehr jemand reinspricht. Das ist in einer schweren Krankheit schwierig genug, weil der ja oft genug damit einhergeht, dass viel an Selbstständigkeit verloren geht, in der Mobilität, in zunehmenden Abhängigkeiten. Das fängt schon bei den Medikamenten an, die dann gebraucht werden und die man dann bekommt und setzt sich dann fort in anderen Feldern, noch bei gravierenderen Fällen und bei Inkontinenz. Also all das, wo wir manchmal das Gefühl haben, das Erwachsenen-Ich muss sich gleichsam immer wieder auch retten in seinen Stolz, in seine Emanzipation, weil das Gefühl, dass ich zum Kind werde in meiner Bedürftigkeit, das wird so stark. Ne? Und Menschen, die eine starke Autonomie brauchen, die leiden da sehr darunter. Um nochmal zu dem Thema assistierter Suizid zu kommen, ein unglaublich schwieriges Thema. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, fühle ich mich da auch nicht sehr wohl. Aber ich weiß auch, dass ich da auch nicht drum rumkomme. Und weiß aber auch, dass ich da immer unverständlich sein möchte und auch bleibe. Und ich vertrete nicht etwa eine Position der einer bestimmten Fachgesellschaft, sondern ich versuche transparent zu machen, was meine Meinung ist und doch aber schon das, was auch Verbandsmeinung ist und was auch Rechtsmeinung ist, auch natürlich zu sehen, so. Aber ich begreife mich da auch als einen fragilen Menschen, auch in Positionen. Ich will aber zu dem Thema assistierter Suizid nochmal aus der Perspektive etwas sagen. Ich nehme nochmal den Herrn Urban, ein Mensch mit einer hohen Autonomie. Ich stelle vor, dass er kommt. Und ich bin dann da und ich weiß, ich denke, dass wir uns mögen, weil ich habe da auch Bewohner der Patienten auf der Palliativstation in München, da habe ich ja 7 Jahre in 2 verschiedenen Bereichen gearbeitet. Ich hatte immer einen guten Zugang und ich stelle mir das bei Herrn Urban auch so vor. Und dann könnte ich mir vorstellen, ja, wenn man sich gleichsam, wenn es so gelingt, dass man so beidseitig so an das Herz kommt, wo die tiefe Not auch anerkannt wird und auch gesehen und empfunden wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es da einfach auch Weg gibt etwa der Vermittlung. Und der Weg der Vermittlung wäre für mich zum Beispiel einer zu sagen, komm dann, lass uns doch einfach versuchen, dass wir über die Sedierung einen Weg finden, über die palliative Sedierung und schauen, ob man nicht da entlasten können in einer Akutheit. So.
Ich probiere es tatsächlich doch nochmal. Gäbe es eine Voraussetzung oder einen Umstand, bei dem du sagen würdest, lieber Herr Urban, ich kann dir bei deinem Wunsch des assistierten Suizids nicht zur Seite stehen?
Ja, dann, wenn er klopfen würde und mich nicht kennen würde und sagen, ich kann das von dir einfordern, dann bin ich verloren.
Ja, aber würdest du denn, ich überspitze jetzt ein bisschen, ja, aber würdest du denn jede Situation eines subjektiven Leitzustandes als Grund sehen, okay, ich habe dich jetzt kennengelernt und ich sehe, du hast ein großes Leid, dir helfe ich jetzt und sage, wenn du das jetzt für dich entscheidest, ich möchte jetzt mein Leben beenden, ja, dir helfe ich jetzt.
Nein, das glaube ich, das wäre ja der falsche Weg. Ne? Also das ist ja unmittelbar einsichtig. Nein.
Das habe ich auch gedacht, aber das ist es nicht. Ich fürchte, das ist es nicht unbedingt. Also ich denke da jetzt auch gerade an die Menschen da draußen, die uns jetzt gerade hören, beziehungsweise wenn ihr die Aufnahme dann hört. In der Diskussion, die ich geführt habe, so viele waren es tatsächlich nicht, aber in den Diskussionen, die ich geführt habe, war genau das Argument, zu sagen, das ist ein autonomer Mensch und ich habe nicht zu entscheiden, ob er einen legitimen Grund hat, das zu tun oder nicht, sondern der kommt zu mir und dann, habe ich ihm das gefälligst zu gewähren. So, das ist eine der Argumentationen, die mir so entgegengeschlagen ist.
Verpflichtung und Anspruch, ne?
Genau, richtig. Ja, da wäre vielleicht noch mal einmal kurz zu schauen, vielleicht magst du noch mal genauer erklären, was dich an dieser Verpflichtung so stört. Warum du das nicht befürworten würdest.
Das ist eine schlechte Beziehung, eine Verpflichtung.
Ja, natürlich, aber, ne? So. Ich weiß es von meinen Großeltern beispielsweise auch, die diesen Wunsch sehr, sehr stark hatten. Die waren immobil, Ja, ich denke, inzwischen ist es lange noch her, dass ich das erzählen kann. Also meine Oma mit einem, meine Großmutter mit einem starken Herzleiden, die am Schluss auch nicht mehr gehen konnte, wo sie dann ja auch Wasser in die Gelenken sammelt und so, wenn das Herz es nicht mehr packt. Mein Opa nach einem Hirnschlag quasi zu nichts mehr fähig, auch zu keiner Sprache mehr in dem Sinne. Und hat jetzt bei meiner Familie tatsächlich keiner gemacht, soweit ich es weiß, aber ich hätte verstehen können, dass die Kinder sagen, der leidet, stumm, aber er leidet, können wir den nicht bitte erlösen? So. Hast du da Worte, die du da formulieren kannst? Eine Position?
Es geht auch um den, der es dann ausführt oder der etwas bereitstellt in dem Fall. Ne? Und das ist mir eben wichtig, das zu akzentuieren, dass Autonomie eine Begrenzung erfährt an dieser Stelle.
Ja.
Weil es geht in dem Fall ja um ein, von meiner Meinung nach, um ein lebendiges Ich-Du- oder Ich-Wir-Verhältnis. Mhm. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich niemanden meiner Meinung nach verpflichten kann, dass er ein Medikament bereitstellt. Ja. Das kann er nur dann tun, wenn er, wenn es denn jetzt in dem gesetzlichen Rahmen auch verankert wäre, wenn er das dann für sich als richtig erachtet. Mhm. So, das kann ich aber erstmal a priori nicht als verpflichtend sehen.
Okay.
Das geht nicht. Und meiner Meinung nach liegt der Grund eben darin, weil, und das betrifft ja all diese Formen der Sterbehilfe. Es ist ja, in der Regel kann man ja sagen, es ist immer ein Mensch in einer schwierigen Situation, der sich an jemanden wendet und der um Hilfe bittet. Das ist bei der aktiven Sterbehilfe in extrem so, finde ich. Mhm. Das ist beim assistierten Suizid auch so. Das ist auch in der indirekten Sterbehilfe so. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass es auch der Wunsch des Patienten ist, den wir da erfüllen. Wir dürfen nicht gegen seinen Willen handeln und wir haben eine übergroße Symptombelastung. Das heißt, wir sind gehalten, etwas zu tun und wir gehen davon aus, mutmaßlich, wenn er nicht mehr ansprechbar ist, dass wir das auch in seinem Sinne tun oder wir besprechen es noch mit den Angehörigen oder wir haben eine Verfügung, das ist natürlich immer ideal. Mir geht es aber darum, dass dieser Wunsch, diese Sorge, ist es ja auch nicht in einem beziehungslosen Raum stattfindet. Das, glaube ich, ist ja deutlich geworden. Mhm. Und eine reine Verpflichtung wäre in der Tat ein beziehungsloser Raum, meiner Meinung nach.
Was wäre für dich, wenn der Bundestag denn jetzt offenbar ja im Herbst hat, da eine Entscheidung zu treffen, was wäre denn für dich eine gelungene Regelung?
Also, was ich mir wünsche, ist, das habe ich gerade auch schon gesagt, dass es nicht mehr notwendig wird, dass Menschen in die Schweiz fahren. Was wir brauchen, wir brauchen gute Kriterien dafür. Das heißt, wir brauchen da auch eine Einschränkung. Nicht in einen beliebigen Freiraum dazu gehen, sondern wir brauchen Kriterien dafür, wir brauchen also Sorgfaltskriterien dafür. Wir müssen, glaube ich, schon auch gut überlegen, in welchen, wo es sein kann und wo nicht. Zum Beispiel nur im privaten oder auch im klinischen oder auch im Hospizbereich, könnt ihr mir gut vorstellen. Das ist natürlich auch die Frage noch gewerbsmäßig oder nicht gewerbsmäßig. Ich will da gar nicht so differenziert eintauchen. Ich kann nur sagen, also ich würde mir in der Tat eine Veränderung wünschen. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass wir auch das im Hospizbereich anbieten. Mhm. Ich kann mir es aber gut vorstellen, etwa im privaten Umfeld oder so auch bei Freunden. Und sie fragen, wie zum Beispiel, wie gehen wir denn dann damit um, wenn das, dass wenn diese Bitte jemand stellt, nehmen wir mal stationäre Altenhilfe, der Mensch ist immobil, der kann nicht mehr nach Hause, was sagen wir dann? Da bin ich einfach auch noch im Prozess, wie ich da entscheiden soll oder wie ich mich da entscheiden würde. Aber von meinem Grundzug her fühle ich, dass es gut ist, dass es eine Veränderung gibt, ja. Weil ich eben, um wieder bei dem Beispiel von Urban zu bleiben, ich mir einfach wünscht, dass es nicht mehr nötig wird, dass er in die Schweiz fährt.
Ja,
das,
okay.
Ja.
Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich mir mal so ein bisschen so die Argumentationslinien angeguckt habe. Die Diskussion ist dir ja vermutlich durchaus geläufig, die es da so gibt um dieses Thema. Gibt es Argumente, die dich aufregen, wo du sagst, das ist, also allein, dass jemand diese Thesen aufstellt, das kann ich schon nicht stehen sehen, wie man bei uns zu Hause sagt.
Nein, erstmal habe ich das anzuerkennen.
Mhm, okay.
Und dann ist es das Schönste, da ins Gespräch zu kommen mit dem, der dann die Meinung vertritt. Aber das gehört ja für mich auch zur Hospizarbeit, dass ich mit dem Fremden, und das Fremde ist jetzt nicht nur das kulturell Fremde, sondern das Fremde ist erstmal das, was mir erstmal anders ist und was nicht das meine ist, dass ich das erstmal wahrnehme und, okay. und nicht gleich verurteile, sondern ja, diesen oftmals sehr anstrengenden Weg auch der Kommunikation finde. Und Kommunikation, das kann ich auch sagen, ist das Schwerste überhaupt in der Hospizarbeit, aber auch im Privaten.
Wohl wahr, okay. Der Gedanke, warum ich das frage, war, also es, so ein klassisches Ding ist ja zum Beispiel dieses Dammbruchargument. Ne? Also wenn wir eine wie auch immer geartete Regelung finden, dass aktive Sterbehilfe unter bestimmten Umständen erlaubt sei, dann fangen also Millionen Menschen an, sich jetzt das Leben nehmen zu wollen. Kannst du diesen Gedanken nachvollziehen? Oder würdest du sagen, das ist aus deiner praktischen Erfahrung so gar nicht da, diese.
Das Argument ist erstmal als Argument, es ist verstehbar.
Ja.
Ja, durchaus. Durchaus. Ich teile es nicht.
Okay.
Ich teile es viel eingeschränkter. Ich glaube, es ist gut, dass man das bei sich hat, auch in seinem Nachdenken darüber und es auch ernst nimmt. Und unsere Geschichte des Landes, finde ich, also wir haben nochmal eine ganz besondere Verantwortung, dahin zu schauen. Und das gehört dann dazu. Aber ich habe nicht gegenüber diesem Dammbruch-Argument nicht diese große Sorge, wie das andere haben. Da habe ich irgendwie eine Form von größerer, vielleicht auch Gelassenheit, ja.
Okay. Okay.
Gelassenheit ist vielleicht. Ja, ist vielleicht sowieso eine gute Strategie. Also es ist sicher gut zu diskutieren, gut hinzuschauen, aber das setzt halt voraus, dass man sich den anderen oder das Fremde auch, also dass man das tatsächlich auch an sich ranlässt, ne? Und also wirklich den Versuch hat zu verstehen und das setzt aber voraus, dass ich halt die Welt nicht mehr in ein einfaches Schwarz-Weiß mir so einteilen kann. Ne? Also dann bin ich einfach in vielen Fällen eben kommunikationsunfähig. Dann,
ja, da würde ich gern was zu sagen, auch so im Blick auf unser Gespräch. Wenn wir über die, oder nicht nur über das, wie wir jetzt, über was wir sprachen, schwerpunktmäßig jetzt zuletzt über den assistierten Suizid, sondern auch so die Debatten generell zum Thema Formen der Sterbehilfe. Vielleicht kann ich das so vergleichen. So fühlt sich das für mich manchmal an, wenn ich habe ja während meines Sabbatjahres eine Weltreise gemacht. Einmal um die Erde bin ich gekreist und mein Wunsch war, verschiedene Kulturen und Religionen kennenzulernen und auch mit dem Fremden. Ich bin Fremder in dem Land, aber ich begegne vielen Fremden auch, dass ich das erlebe und wie mir es da damit geht. Und wenn ich das mal vergleichen darf, mit den verschiedenen Formen und auch Überlegungen und Gedanken, die erst wohl nicht gefüllt sind mit Erfahrung von der Sterbehilfe. Also dann ist es für mich wie der erste Schritt in ein unbekanntes Land oft genug, wo ich mich relativ unsicher fühle. Und da merke ich aber in bestimmten Bereichen, weil ich im Hospizarbeit viele Jahre auch unterwegs bin, da merke ich aber halt, wenn ich dann tiefer eintauche in das Land und das, was ich vielleicht auch von Medien über das Land gehört habe, jetzt nicht im Blick auf die Erfahrung der Sterbehilfe, aber überhaupt generell wie etwas dort ist, und dann komme ich näher hin und dann komme ich zu den einzelnen Menschen, übertragen wir es wieder auf unser Beispiel, der Form der Sterbehilfe, ich begegne den Menschen, der sich so und so fühlt, mit der Meinung, mit der und der Belastung, dann merke ich, dass dieses Raster von Begrifflichkeiten über das Fremde sich plötzlich viel, es stellt sich anders dar. Und so geht es mir eben auch mit der Debatte eben auch. Also es ist ungeheuer schwierig, von einer rein argumentativen Seite herzukommen. Ich glaube, es ist dennoch schon auch wichtig, aber es ist immer gut, wenn ich dann gleichsam das durchschreite und wenn das, was da mir so fremd anmutet, vertrauter wird, wenn ich einen Menschen habe, der zum Beispiel bei uns im Hause ist und der ja auch Schwankungen unterliegt und der auch bestimmte Wünsche hat und der auch durch Krisen geht und gegangen ist und vielleicht auch noch weitergeht und der auch eingebettet ist in einen gewissen Rahmen. Und dann wird für mich das Ganze nochmal anders. Es ist, ich weiß nicht, ob das Bild so verstehbar war, aber es ist wie wenn ich einen Gang mache von einem hohen Abstraktionsgrad, wo ich die Menschen und den Einzelnen verloren habe, hin zu einer größeren Vertrautheit, weil die Menschen vor mir sind mit ihrem Schicksal. Und dieses Schicksal, also dieser einzelne Mensch, der dann damit befasst ist, was er will und was er nicht will, und der mich dann damit konfrontiert oder den Arzt oder uns, damit ist alles viel greifbarer und dann verliert es auch ein Stück diese Anonymität und dann ist meine Aufgabe, dass ich mit diesem Fremden, das dann immer gebrochener wird, immer durchlässiger wird, eigentlich zu einem Vertrauteren hin, bis hin, dass es vielleicht sogar auch dazu kommt, dass ich fühle, ja, das ist ein Stück, auch wie ein Stück mein eigenes. Ne? Und dann kommt diese tiefe Verbundenheit zustande, die ich mir dann immer auch wünsche. Also es ist, wenn wir so diskutieren und uns über Argumente austauschen, dann muss ich immer so sehr schauen, dass ich nicht nur im Geäst bleibe, sondern dass ich immer die einzelnen Menschen auch mitziehe. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich in dem Bereich sowieso arbeite, als wenn ich vom grünen Tisch etwas zusammenstelle, das ist klar.
Das ist, glaube ich, auch was die Bundestagsdebatte ausgezeichnet hat, dass wirklich in vielen Fällen, dass die meisten Leute, die sich zu Wort gemeldet haben, tatsächlich auch von persönlichen Erfahrungen im Familien-, im Freundeskreis berichtet haben. Das heißt, sind wir alle herzlich eingeladen, uns mit dem Thema Leben, wozu auch Sterben gehört, einfach zu befassen, das nicht von uns zu schieben und nicht den Fehler zu machen, zu sagen, damit habe ich nichts zu tun oder früh genug noch was zu tun, weil meistens, oder manchmal hat man dann vielleicht auch, wenn es dann wirklich mal soweit ist, dann vielleicht keine Zeit mehr. Also
das große Thema ist meiner Meinung nach, wie wir mit Leiden umgehen, vor allem auch mit unserem eigenen Leiden. Und das ist ja vielleicht die schwerste Aufgabe im Leben überhaupt, wie sehr halten wir auch unseren eigenen Schmerz aus. Ne? Da bin ich auch auf dem Weg. Also ich bin kein blinder Leidensbejaher, überhaupt nicht. Ich versuche aber so bei mir auch Seiten zu entwickeln, die so Schmerz auch mehr annehmen können. Und das das prägt Haltung gegenüber Formen der Sterbehilfe, ganz, ganz bestimmt.
Okay.
Komplexes Thema, viele Worte. Vieles auch wieder mal nur angeschnitten.
So sieht's aus. Lieber Andreas, wie bei unserer letzten Gästin auch schon, habe ich natürlich vergessen, dich vorher zu fragen. Deswegen frage ich dich jetzt, und du darfst aus vollem Herzen Nein sagen, wenn du das möchtest. Wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die gerne dich selber fragen möchten, weil sie jetzt durch dieses Thema persönlich betroffen sind, berührt sind oder einfach Interesse haben, dürfen sie dir schreiben?
Ja, ich freue mich. Übrigens, ich werde auch dann gerne kritisch gesehen und gerne, also okay. Per Mail oder per Brief, wie auch immer.
Die Möglichkeiten kannst du mir ja gleich geben und ich setze dir dann in die Folge mit rein und dann können die Leute das ja lesen und von ihrer Tastatur Gebrauch machen. Gut, dann packe ich das nämlich damit rein. Okay, ja, das hat ein sehr natürliches Ende genommen, würde ich sagen. Gibt es noch etwas, was du jetzt unbedingt noch loswerden möchtest, von dem du das Gefühl hast, das haben wir noch nicht angeschnitten und das gehört aber noch unbedingt rein?
Nun, das Feld ist gewaltig groß. Mhm. Ich nehme ein Beispiel, weil es auch hier zum Haus passt. Mhm. Was Sie ja nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir aber sehen können, wenn wir auf die Terrasse schauen, dann steht da eine Figur, der sogenannte Kairos. Und wir haben ja auch das Magazin genannt, das Thema zu entfalten. Das hier geht es um das Thema Zeit. Und das, was kostbar ist für die Menschen in unserem Hause, und dass der Augenblick wichtig ist, gerade wenn Zukunft bedrohlich wird und Vergangenheit oft auch belastend. Dafür steht hier eine Figur, die haben wir machen lassen, war ein längerer Prozess und diese Figur, also eine Skulptur nach Lysipp, also einen antiken Bildhauer gemacht, die sollen uns, und die erinnern mich immer wieder daran, dass wir auf den Augenblick zu achten haben. Also das Thema zum Beispiel Zeiterfahrung ist ein riesiges Thema, über was wir lang sprechen könnten, gerade im Blick auf Begleitung, das Thema, aber auch gerade von philosophischer, theologischer Seite, das Thema Angst, das Thema Dasein, also ja, so. Dann die großen Kategorien, die wir ja in der Begleitung immer wieder auch nennen. Also wir haben es auch kurz hier benannt, Bedürfnisorientiertheit, Ganzheitlichkeit, der Blick auf Familie, der Blick auf das Gesamt, dann auch die Fächerung in Palliative Care, in die verschiedenen Felder. Das haben wir jetzt nicht in extenso behandelt, das kann man machen, das ist nochmal, glaube ich, ein eigenes Gebiet, aber das Thema auch Ars Moriendi, also kann man sterben lernen oder geht das nicht? Die philosophische Tradition, auch schon in der Antike, hat uns da viel bereitgestellt, auch das ist interessant, weil es existenziell ist und weil es sehr tief verbunden ist mit Begleiterfahrung, also geht das überhaupt? Und also es gibt eine ganze Fülle an Themen, sei spiritueller Art, existenzieller oder dann auch sozialer, Thema Familie, aber auch natürlich das Thema von Medizin in Näheren und Pflege im Engeren und aber natürlich auch die Belange, ja, die Seele, nenne ich es mal so, ausmachen. Ne? So, da kann man natürlich je tiefer hingucken, ist dann nochmal ein eigener Podcast, denke ich mal.
Vermutlich, ja. Ja. 2 bis 3 Folgen habe ich da jetzt gerade rausgehört.
Naja, wir wollten ja nochmal eine Grundlage philosophische irgendwie mal machen. Und da ist das Thema Zeit, glaube ich,
gar nicht.
Möglicherweise ein sehr spannender Aufhänger, weil daran alles hängt, oder? Alles hängt an der Zeit. Genau.
Gut. Dann, lieber Andreas, dir ganz, 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 ganz liebes Dankeschön. Du kannst dich jetzt noch so 2 Minuten einmal kurz zurücklehnen, denn ich muss jetzt das machen, was ich immer mache an dieser Stelle, nämlich Hausmeister-Themen. Die sind sehr, sehr kurz. Ich hatte mal irgendwann die Aussage gemacht, ich würde sowohl unsere Finanzen als auch unsere Hörerzahlen veröffentlichen. Das habe ich nicht vergessen. Das mit den Finanzen habe ich deswegen nicht gemacht, weil ich kurzzeitig Angst hatte, dass, wenn das Finanzamt das sieht, die plötzlich anfangen zu glauben, wir würden unglaublich viele Gewinne machen. Der beläuft sich, glaube ich, im Jahr 2015 auf 12 Euro. Aber trotzdem, man weiß ja nie. Und das Zweite sind die Hörerzahlen. Ich hätte das ganz gerne dynamisch gemacht, also dass man quasi auf eine Seite klickt und dann immer die aktuellen Hörerzahlstatistiken gerade sieht. Das geht noch nicht.
Immer Ärger mit die Technik. Ne?
So sieht es nämlich aus. Ich werde das vielleicht in Form von Screenshots machen, mal gucken. Das ist allerdings natürlich nicht ganz ohne Aufwand. Also mir wurde versprochen, und dazu muss man sagen, dass die Macher von Podlove, von der Podcasting-Software, mit der wir veröffentlichen, und auch von Ultraschall, in diesem Fall liebe Grüße nochmal an Tim Pretloff und an Ralf Stockmann, Danke für diese wunderbare Software, also für diese beiden wunderbaren Softwaren, dass sie das mehr oder minder ehrenamtlich machen und da kein großes Geld mitmachen. Deswegen da sich hinzustellen und zu sagen, die müssen das jetzt programmieren, ist immer so ein bisschen anmaßend. Wenn das kommt, das Feature, und die sagten, die würden das ganz gerne einbauen, dann mache ich das und setze das um. So, und dann haben wir beide eine Erfahrung gemacht, lieber Florian.
Unfassbar schöner Art.
Ja, der hat uns sehr vom Hocker gehauen. Erstmal eine große Entschuldigung.
Wir hätten euch hier so gerne eingeladen,
ja,
wenn wir gewusst hätten, wozu wir euch einladen können.
Aber also wir haben anders. Es gibt den Podcaster-Verein im Ruhrgebiet und das große Podcaster-Treffen, das ist immer im Unperfekthaus in Essen. So, das ist irgendwie einmal im
Monat.
Nee, Quartal.
Okay.
Ich meine einmal im Quartal.
Ja, du warst ja schon zweimal, ich war ja erst
ja, einmal da. Genau, trotzdem, ich glaube, es ist einmal im Quartal. Und denn ich habe den Florian mitgenommen, weil ich gesagt habe, guck, komm da mal mit hin, das ist immer ganz cool. Und dann kommen wir da also an und stellen fest, da ist also jetzt Hörertreffen. Und ich hatte vergessen, euch das zu sagen und Leute einzuladen, das tut mir total leid. Aber das ist tatsächlich dann so gewesen und so haben wir mit auch keinem gerechnet. Wir haben gedacht, wir trinken da ein Bier und sind wieder weg. Flo setzt sich hin, so wie Gott das immer tut, der ja nichts anderes macht als fügen, neben zwei Menschen, die dann sagen, ach nee, wir hören euch und wir sind übrigens Hörer von euch und schön, dass wir euch kennenlernen. Das war eine ganz großartige Riesenerfahrung. Das heißt, wir wissen jetzt, es gibt euch. Das war bisher nur so eine abstrakte Zahl. Jetzt sind wir dessen also sicher. Okay,
zwei Gesichter mehr.
Genau, also beim nächsten Treffen, irgendwo ist hier Holz, laden wir euch dann ein und sagen euch auch früh genug vorher Bescheid. Wir wollten nur sagen, Dankeschön, dass wir diese Erfahrung machen durften. Das war sehr, sehr hilfreich und sehr erhellend und schön und toll.
Ja, vielleicht kommt da noch was nach. Müssen wir mal.
Genau. So. Und falls die wir getroffen haben, sich jetzt wundern, wir haben euch nicht gefragt, ob wir eure Namen nennen dürfen, deswegen tun wir es jetzt gerade nicht. Gut, okay. Das nur dazu. Dann bleibt nur noch das, was immer kommt, nämlich dass Flo das Schlusswort spricht.
Wolltest du?
Nee, wir haben jetzt schon mit mir wieder angefangen, so wie es richtig gehört. Also können wir mit dir wieder aufhören, so wie es sich gehört.
Alles klar. Also vielen Dank fürs Zuhören. Auch heute bei diesem Thema, was weniger flockig, aber dafür umso bedenkens- und beredenswerter ist und es auch sicher bleiben wird. Bis in die ferne Zukunft bleiben wird, nehme ich an. Vielen Dank für euer Interesse, das Zuhören. Da passt mal schön auf euch auf und auf euren lieben Nachbarn, die liebe Nachbarin auch. Bis zum nächsten Mal bei der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen und manchmal auch aus Münster.
So ist das.
Bis Tschüss. Dann. Aufnahme.